DW Menschen und Märkte.
Spanien. Mehr Arbeitsplätze, aber nur wenig Geld für junge Menschen. Global steigt die Zahl der Hungernden wieder und Beifall für Merkel, Pfiffe für die Commerzbank. Das gibt's in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Es ist noch nicht lange her, da gehörte Spanien zu den wirtschaftlichen Sorgenkindern der Eurozone. Die Jugendarbeitslosigkeit erreichte fast griechische Dimensionen. Doch Spanien hat sich aus der Krise herausgearbeitet und das zeigt sich auch am Arbeitsmarkt. Ein Bericht der spanischen Zentralbank zeigt aber, dass es zwar mehr junge Menschen gibt, die Arbeit haben, dass sie dafür aber nur sehr schlecht entlohnt werden. Oliver Neuroth hat einige von ihnen getroffen.
Manel aus Barcelona beklagt sich nicht über seine Lage, doch so richtig zufrieden ist der 33-Jährige auch nicht. Der studierte Biologe arbeitet in einem Krankenhauslabor und verdient gut 1.000 Euro im Monat.
Somos trabajadores low cost. Somos el Ryanair de los trabajadores, un poco.
Seine Generation sei die der Low-Cost-Beschäftigten, sagt er, die Ryanair der Arbeiter. Mit seinem Gehalt kommt Manel zwar über die Runden, doch große Sprünge sind nicht möglich. Eine gemeinsame Wohnung mit seiner Freundin zum Beispiel. Undenkbar. Wie sollen wir die Rechnungen bezahlen? Ich verdiene zwar mehr als sie, aber ich kann auch nicht alles übernehmen. Die Studie der spanischen Zentralbank kommt zu dem Ergebnis, dass selbst junge Akademiker finanziell schlechter gestellt sind als Gleichaltrige vor 10 Jahren, auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise in Spanien. Beispielsweise dauert es heutzutage deutlich länger, bis ein Akademiker das oft sehr niedrige Einstiegsgehalt verlässt und mehr verdient. Ein 30-jähriger, schlecht ausgebildeter Spanier verdient heute im Schnitt 1/5 weniger als ein Gleichaltriger vor 10 Jahren, nämlich knapp 10.000 Euro im Jahr. Eine Entwicklung, die der spanische Jugendrat kritisch sieht, der Dachverband aller Jugendorganisationen. Diego Vázquez vom Jugendrat beklagt vor allem, dass junge Spanier meistens nur befristet angestellt werden. Im Schnitt hätten sie 5 Zeitverträge pro Jahr. Junge Spanier erreichen so keine Stabilität. Sie brauchen Sicherheit, um zum Beispiel eine Familie gründen zu können. Stattdessen hangeln sie sich von einem Zeitvertrag zum nächsten. Das erzeugt eine gewaltige Unsicherheit. Nur jeder dritte junge Arbeitnehmer in Spanien ist festangestellt. In der Eurozone ist es im Schnitt jeder zweite. Dass spanische Firmenverträge problemlos befristen können, macht die Arbeitsmarktreform von 2012 möglich. Die damals konservative Regierung wollte damit die Wirtschaft in den Krisenjahren ankurbeln. Unter anderem bekamen Arbeitgeber auch das Recht, Beschäftigten leichter zu kündigen. Die Zentralbank macht in ihrer Studie diese Reform für die Entwicklung der Gehälter hauptsächlich verantwortlich. Und sie warnt, wenn die Politik nichts unternehme, um die Situation der jungen Arbeitnehmer zu verbessern, werde sich die Lage noch verschärfen. Anaïs, die Freundin von Biologe Manel aus Barcelona, hält die Generation der heute 30- bis 40-Jährigen für benachteiligt. Unsere Eltern und Großeltern konnten selbst mit schlechter Ausbildung fast überall Jobs finden. Unsere Generation und die Nachkommende werden es schwerer haben. Wir müssen uns ständig weiterbilden. Wahrscheinlich hören wir nie auf zu studieren. Anaïs selbst hat Jura studiert und 2 Aufbaustudiengänge obendrauf gesetzt. Trotzdem fand sie jahrelang keinen Job. Ein Beispiel, das entmutigend und frustrierend klingt und doch unter jungen Spaniern oft Realität ist.
Oliver Neuroth aus Madrid. Die 55. Generalversammlung der Vereinten Nationen tagte im September 2000. Damals einigte man sich auf die sogenannten Millenniumsziele. Dazu gehörte auch, die Zahl der Hungernden in der Welt zu halbieren. Zwischendurch schien das Ziel erreicht, doch der aktuelle Welternährungsbericht zeigt, dass wieder mehr Menschen hungern. Peter Mücke mit Einzelheiten.
Hochrangige Veranstaltungen bei den Vereinten Nationen können manchmal schon ein bisschen zäh sein. Gerade wenn es um die Veröffentlichung eines Berichts geht, an dem 5 verschiedene UN-Organisationen mitgearbeitet haben. Da braucht es dann schon mal so jemanden wie David Beasley, den Direktor des Welternährungsprogramms, um den Laden aufzumischen.
Wir haben 821
Millionen Menschen, die unter Hunger leiden. Ja, wir haben Fortschritte gemacht, aber wir haben heute 149 Millionen Kinder, die unterentwickelt sind. Das ist inakzeptabel, insbesondere wenn wir ein weltweites Vermögen von $300 Billionen haben, davon 100 Billionen allein in den USA. Sollte da ein Kind auf der Welt hungern müssen, Nein.
Anywhere on earth? No.
Jahrzehntelang hatte es Fortschritte bei der Bekämpfung des Hungers in der Welt gegeben. Doch seit 3 Jahren verschlechtern sich die Zahlen wieder. 2015 hungerten noch 785 Millionen Menschen auf der Welt. Der heute vorgestellte Ernährungsbericht geht von 821 Millionen aus. Besonders schlimm ist die Situation von Kindern. 20,5 Millionen kommen schon untergewichtig zur Welt. Fast 50 Millionen unter 5-Jährige sind unterernährt.
So the question is, what are we going to do about it?
Die Frage ist, was machen wir dagegen? Wenn das unsere Jungs und Mädchen wären, dann würden wir alles tun. Wir müssen sie als unsere Kinder sehen, und das sind sie ja. Das sind unsere Brüder und Schwestern. Wir haben ja Programme, aber wir haben sie immer noch nicht so gut gemacht, wie sie sein könnten.
Wir haben Systeme, die funktionieren, aber trotzdem. We haven't perfected it all.
Laut dem Welternährungsbericht leiden 2 Milliarden Menschen weltweit unter Ernährungsunsicherheit. Das heißt, sie haben keinen regelmäßigen Zugang zu unverdorbenem, nahrhaftem und ausreichendem Essen. Eine Aufforderung an die Welt, endlich zu handeln, sagt Henrietta Fore, die Exekutivdirektorin des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen UNICEF.
These findings must be a call to action for the world.
Wir können uns nicht leisten, diese Kinder wegen schlechter Ernährung zu verlieren. Es gibt keine bessere Entwicklungshilfe, als in die Kinder zu investieren, in deren Körper, Köpfe und Zukunft der Kinder. Sie sind das wirtschaftliche Kapital der notleidenden Länder und Regionen. Afrika ist nach wie vor am stärksten betroffen. Jeder 5. Afrikaner gilt als unterernährt, im Osten des Kontinents sogar jeder 3. Zu den Gründen zählen Wirtschaftskrisen, Kriege und Folgen des Klimawandels wie Überschwemmungen oder Dürren. Die höchste absolute Zahl an Hungernden gibt es mit rund 500 Millionen aber in Asien. Doch nicht nur der Hunger macht dem Generaldirektor der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, José Graciano da Silva, Sorgen, sondern auch die rasant steigende Zahl an übergewichtigen Menschen.
So is really a global epidemic issue, the way obesity is rising.
Das ist wirklich eine globale Epidemie, wie schnell die Fettleibigkeit zunimmt. Um mal ein paar Zahlen zu nennen, in Afrika steigt die Zahl jedes Jahr um 6,3%, in Asien um 7,5% jedes Jahr. Der weltweite Durchschnitt liegt bei 4,8%. Das sind sehr hohe Zahlen und sie nehmen jedes Jahr weiter zu.
Very, very big numbers and growing very fast.
Besonders betroffen sind Kinder und Jugendliche im Schulalter. Neben dem Kampf gegen den Hunger empfehlen die UN-Experten deshalb auch bessere Informationen über Inhaltsstoffe von Lebensmitteln, die Reduzierung von Fett, Salz und Zucker und Einschränkungen bei der Werbung, besonders wenn sie sich an Kinder richtet.
Vom Sitz der Vereinten Nationen in New York berichtete Peter Mücke. Görlitz, eine Kleinstadt in Sachsen direkt an der Grenze zu Polen. Bekannt ist sie vor allem für ihre schöne Altstadt und dient daher oft als Filmkulisse, nicht nur im deutschen Fernsehen. Was es in Görlitz aber nicht im Überfluss gibt, das sind Arbeitsplätze in der Industrie. Da hatte die Ankündigung des Technologiekonzerns Siemens, seinen Görlitzer Standort zu schließen, für Empörung und lauten Protest gesorgt. Der ist verstummt, seit klar ist, dass Siemens weiter in Görlitz investieren wird. Das hatte auch für die Bundeskanzlerin einen angenehmen Effekt. Sie konnte einmal wieder in Ostdeutschland auftreten, ohne von pöbelnden Protestierern hart angegangen zu werden. Beate Dietze ist mit Angela Merkel in das malerische Grenzstädtchen gereist.
Die Kanzlerin besichtigte mehrere Stationen des Turbinenwerks, sprach mit Beschäftigten und der Betriebsleitung. Unmittelbar vor Merkels Eintreffen in Görlitz hatte Siemens mit dem Freistaat und der Fraunhofer Gesellschaft einen Zukunftspakt für Görlitz unterzeichnet. Danach wird auf dem Werksgelände von Siemens ein Innovationscampus errichtet. Hier sollen sich Start-ups, neue Industrie- und Technologieunternehmen sowie Forschungsinstitute ansiedeln. Die Kanzlerin zeigte sich begeistert.
Das ist heute ein Meilenstein für die Entwicklung des Innovationsstandortes Görlitz. Das tut der Region gut. Das wird vielleicht auch helfen, dass junge Leute hier wieder zurückkehren können. Und wir werden auch weiter darauf achten, dass diese regionale Strukturförderung wirklich vorankommt, und zwar nicht irgendwie, sondern wirklich innovativ auf höchstem Niveau.
In einem ersten Schritt sollen 30 Millionen Euro investiert werden. In die Kosten teilen sich Siemens und der Freistaat. In den kommenden 5 Jahren sollen vorerst 100 hochqualifizierte Arbeitsplätze entstehen. Siemens-Vorstand Joe Kaeser sagte, dass er damit sein Versprechen aus dem vergangenen Jahr einlöse, den Strukturwandel in der Lausitz aktiv mitzugestalten.
Das ist eben auch ein Signal. Auch ein Signal an diejenigen, die Ängste und Sorgen der Menschen für ihre Ziele nutzen wollen. Wir schaffen nämlich wirkliche Alternativen für Görlitz und Ostsachsen. Es sind keine Garantien, aber es sind gewaltige Chancen, meine Damen und Herren. Diese Chancen haben die Menschen in der Region hier in Görlitz und bei Siemens verdient.
Zusätzlich zum Campus ist ein Labor für Wasserstoffforschung geplant. Dort werden Forscher untersuchen, wie Wasserstofftechnologien den CO2-Ausstoß energieintensiver Industrien, wie beispielsweise der Stahlindustrie, verringern können. Es geht um klimafreundliche Lösungen, um Speichertechnologien. Um den Siemens-Standort hatte es monatelang Streit gegeben, weil der Konzern das Werk dicht machen wollte. Diese Schließung ist inzwischen vom Tisch. Ministerpräsident Michael Kretschmer.
Es fühlt sich noch nicht so gut an wie vielleicht vor 5 oder 6 Jahren, wo man geglaubt hat, die Dampfturbine wird auch die nächsten Jahrzehnte so durchgehen. Aber es kann sich in der nächsten Zeit genauso wieder entwickeln.
In der Belegschaft stößt die millionenschwere Investition auf geteilte Meinungen.
Wenn es mir geht, ich würde schon gerne in der Region bleiben. Ich würde ungern weggehen wollen. Wird ja manchmal so dann erzwungen, wenn es in Dresden, Leipzig was Besseres gibt.
Und jetzt so die Zukunft mit der Industrie 4.0, das wäre eigentlich genau das Feld, was ich mal belegen würde. Jetzt ist ja wirklich mal ein Konzept da und ich hoffe, dass jetzt auch auf die Worte dann auch Taten folgen. Ich denke mal, mit 30 Millionen Euro kann man schon ein bisschen was anfangen in die Richtung.
Görlitz ist das Hauptzentrum von Siemens für die Produktion von Dampfturbinen. Aktuell arbeiten im Werk rund 800 Mitarbeiter.
Beate Dietze berichtete aus dem sächsischen Görlitz. Die Commerzbank ist der Finanzkrise gerade so entkommen. Noch immer teilverstaatlicht, hat sie sich ihrer drückenden Altlasten inzwischen fast entledigt und ist wieder in ruhigeren Wassern unterwegs. In Deutschland gibt sich die Bank betont, seriös, zurückhaltend und immer wieder streicht sie dabei ihr grünes Gewissen heraus und wirbt für nachhaltiges Wirtschaften. In Polen scheint der Bank das allerdings alles ziemlich egal zu sein. Ihre dortige Tochterbank jedenfalls macht Geldgeschäfte lieber auf die alte, knallharte Art. Und das, berichtet Jan Palukat, führt inzwischen zu lautstarken Protesten.
Gut 100, vor allem jüngere Demonstranten ziehen durch Warschau vor den Hauptsitz der M-Bank, einer Commerzbank-Tochter. Die M-Bank setzt wie ihre deutsche Mutter gern öffentlichkeitswirksam auf grüne Themen. Als die Diskussion um Plastikmüll in den Weltmeeren aufkam, kündigt sie an, bankintern Plastikflaschen zu verbannen und stellt dazu ein Imagevideo ins Netz. Den Ärger der Umweltschützer aber hat diese Selbstdarstellung womöglich erst gesteigert. Der Physiker Jacek Pniewski meint, uns stört die Heuchelei. Wir wissen, dass der Besitzer der M-Bank eine bestimmte Klimapolitik betreibt, aber die M-Bank will sich dem nicht fügen. Sie fördern CO2-Emissionen durch die Unterstützung einer Firma, die ein Kohlekraftwerk bauen will. Konkret geht es um Geschäfte der M-Bank mit Enea, einem halbstaatlichen Energiekonzern in Polen, der sein Geld vor allem mit Kohlestrom verdient. Enea investiert auch neu. In Ostrołęka im hohen Nordosten des Landes entsteht ein neuer 1000-Megawatt-Kraftwerksblock, der täglich den Gegenwert von 280 Waggonladungen Steinkohle verbrennen soll, wie der Think Tank Politica Insight errechnete, für Jahrzehnte. Physiker Pniewski. Das Kraftwerk bedroht die Gesundheit nicht nur der Anwohner, sondern in der ganzen Region. Es wird das Grundwasser senken und verschiedene Gifte absondern. Wir richten uns auch an die Commerzbank und hoffen, dass sie ihre Tochter diszipliniert. Das ist schließlich eine Bankenfamilie. Die Commerzbank gelobt, ihren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern und aus der Finanzierung von Kohlekraftwerken auszusteigen. Beide, Commerzbank wie M-Bank, verteidigen sich, kein Geld fließe direkt ins Kohleprojekt, dies sei vertraglich sogar ausgeschlossen. Die M-Bank ist lediglich als Zwischenhändler bei der Umschuldung tätig, durch die Ausgabe von Anleihen, also Schuldscheinen, zur Refinanzierung des Versorgers. Die M-Bank habe ihr eigenes Management von Reputationsrisiken, teilt die Commerzbank mit. Und die Kohle genießt in Polen einen nicht so schlechten Ruf wie in Deutschland, gilt manchen gar als Garant der Energiesicherheit. M-Bank-Sprecher Krzysztof Olszewski. Als Bank sind wir nicht in erster Linie im Energiebereich tätig. Aber wir haben erklärt, dass wir bis 2025 zusammen mit unseren Kunden aus der Branche daran arbeiten, dass sie in ihrem Energiemix den Kohleanteil reduzieren. Die polnische Energiewirtschaft beruht auf Kohle. Ein Besuch beim umstrittenen Kraftwerksprojekt selbst wurde nur Stunden vorher kurzfristig abgesagt. Auch blieb für uns die Pressestelle des halbstaatlichen Enea-Konzerns unerreichbar. Wir hätten nämlich gern gewusst, ob stimmt, was die Experten von Politica Insight vermuten und worauf Unternehmensangaben hindeuten. Dass nämlich wegen Zweifeln an der Rentabilität des neuen Kohlemeilers bislang gar keine Projektmittel angeworben werden konnten. Enea also voll auf eigene Gelder zurückgreifen muss. Was die Banken betrifft, so ging die niederländische ING einen anderen Weg als die Commerzbank. Sie stieg aus dem Anleihegeschäft aus. Passt nicht zu unserer grünen Strategie im Umgang mit Kohleunternehmen, teilt ING Polska mit.
Ja, und das zeigt, es geht auch anders. Mit dieser Reportage von Jan Palokat aus Warschau endet unser Podcast für heute. Gerd Georgi in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon bedanken sich für ihr Interesse. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.